ARD.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe von Barbory und Rakers. Mein Name ist Judith Rakers und mir gegenüber
Ariana Barbory. Wir treffen uns hier nämlich jeden Freitag und stellen uns die Frage, was war los gewesen?
Es ist Freitag und ich bin so glücklich, weil meine Ariana ist wieder da.
Hallo.
Hallo.
Noch ein
Mensch,
bisschen
wie geht's dir denn?
Ja, nicht so gut. Wir haben ja, du und ich haben ja schon ein bisschen gesprochen, so die Woche über. Ja, ich war letzte Woche
unsere
nicht
Besties
da.
Unsere Besties wissen es vielleicht gar nicht.
Genau, die wissen es vielleicht
warst
gar nicht.
Mal.
Ja, ich, es gab einen Trauerfall bei mir im Umfeld. Eine ganz wichtige Person für mich ist leider überraschend verstorben. Und das war schon immer ein ganz schwieriges Thema für mich. So Abschied nehmen und Endlichkeit des Lebens und Tod ist ganz schwer für mich. Und das hat, vor allem in der Woche ging es mir eh schon nicht so gut. Und dann hat mich das, ja, mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Genau, war ganz oder ist immer noch ganz schwer für mich. Jetzt brauchte ich mal eine Woche, um mich zu berappeln. Da wurde ich ja hier ganz toll vertreten von Matze, einem unserer Besties quasi, ne? Ihr hattet, glaube ich, eine gute Zeit.
Ja, Matze ist eingesprungen, Matze Hilscher. Und vielleicht hat der ein oder andere, der jetzt zuhört, auch die letzte Folge gehört. Er hat wirklich alles gegeben, um dich würdig zu vertreten. Aber trotzdem habe ich dich natürlich die ganze Zeit vermisst, ist ja klar. Und habe an
hat
dich gedacht.
Hat er viele untenrum Gags gemacht?
Nee, er hatte gar keine untenrum.
Schade, dann hat er mich
doch,
nicht würdig
doch,
vertreten.
Doch, warte. Doch, wir haben auch über untenrum gesprochen. Wir haben
toll.
Gesprochen, also er hat sehr viel, also wir haben über kriminelle Energie gesprochen.
Stimmt, das habe ich mitbekommen. Da wurde was geklaut, glaube ich, oder?
Ja, genau. Es wurde das Gemüse geklaut, das ich gemeinsam mit ihm angepflanzt habe vor dem Studiofenster. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Blumentopf, nach dem Blumenkasten, der ja extra angefertigt wurde für diese Fensterbank. Also es haben sich viele Besties gemeldet, wegen dieses kriminellen Vorfalls. Mhm. Aber noch keiner konnte den entscheidenden Hinweis geben, wo sich der Blumenkasten befindet. Möglicherweise müssen wir uns an Aktenzeichen XY ungelöst irgendwann
das
ans ZDF finden.
Mhm.
Ja, wir haben aber auch über Drogen gesprochen. Wir haben über KI gesprochen, über Love-Scamming, über den Louvre-Raub in Frankreich,
stimmt.
Also über viele, viele Themen und natürlich auch darüber, dass wir dich vermissen.
Ja.
Und deswegen bin ich total froh, dass du jetzt wieder da bist.
Da bin ich wieder. Wenn ich eine Blume wäre, dann würde ich gerade noch so ein bisschen den Kopf hängen lassen und man würde denken, die muss man mal wässern. So sehe ich momentan noch aus und laufe ich durch die Gegend. Aber freue mich trotzdem sehr, dich heute zu sprechen und ein bisschen, ja, ein kleines Update mit dir. Ein Bestie-Update hier zu machen.
Ja, man merkt ja auch, du bist so ein bisschen Moll in der Stimme und in der Stimmung. Du bist ja sonst immer so wahnsinnig lebendig und fröhlich und ich will nicht sagen laut, also laut im besten Sinne des Wortes. Und jetzt bist du so wie so ein kleines, ganz ruhiges Mäuschen, was so in der Ecke sitzt, bisschen angeschlagen. Ich habe dich ja auch gefragt, ob wir überhaupt sprechen sollen, ne, diese Woche oder ob wir es irgendwie ausfallen lassen sollen oder nochmal ein Bestie kommt und du hast gesagt, nee, vielleicht... hilft mir das auch, jetzt auf andere Gedanken zu kommen und deswegen will ich dich jetzt auch gar nicht, wir haben ja privat ein bisschen gesprochen über das, was passiert ist. Ich will eigentlich jetzt versuchen, dich so ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen.
Gerne.
Also das wäre jetzt so mein Ziel.
Es ist auch tatsächlich das Einzige, was ich gerade, also nee, nicht das Einzige, was ich mache. Vor allem, wenn man ein Kind hat, wäre das absurd zu sagen, dass es das Einzige ist, was ich mache. Aber alles, was so jobtechnisch oder irgendwas mit sich von Podcast-Mikrofon oder überhaupt ein Mikrofon zu setzen, ist es, glaube ich, gerade das Einzige, was ich mache. Und ich habe so richtig gedacht, ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie so 10 Tage war ich so richtig in dieser Trauer drin oder sagen wir mal eine Woche. Dann hatte ich einen Termin bei einer Psychologin und habe in dieser Woche fast wirklich, es hat natürlich so langsam abgenommen, wie so eine Kurve, die so langsam nach unten abfällt. Am Anfang Tag und Nacht geweint und dann irgendwann war es nur noch tagsüber und dann wurden die Abstände langsam größer und dann irgendwann nimmt so diese große, brennende, schmerzhafte Trauer ab und dann wird es irgendwie so dumpf. Ne? Dann hat man die ganze Zeit so ein mulmiges Gefühl, was einen begleitet, aber es integriert sich dann so ein bisschen in den Alltag und ich habe dann jetzt vor ein paar Tagen halt auch gedacht, naja, irgendwann muss man diesen Schritt machen, dass man wieder in so seine Routinen zurückkommt, so schwer einem das auch erscheint. Hilft es ja manchmal. Und es ist nicht so, dass ich sage, juhu, ich möchte jetzt wieder Freunde, also ich treffe auch gerade tatsächlich niemanden. Meine Freundinnen wollen auch alle mit mir telefonieren und ich sage dann die ganze Zeit, ich kann gerade nicht telefonieren, ich kann nicht sprechen, weil wenn ich über das sprechen würde, was mich gerade irgendwie bewegt, dann wäre es das und darüber kann ich nicht mehr. Ich habe so viel darüber gesprochen und das ist so, belastet mich ja auch noch so sehr. Genau, und deswegen bin ich irgendwie gerade sehr abgeschottet, aber ich glaube, manchmal muss man dann, es entscheidet auch jeder für sich, aber ich habe bei mir so gedacht, ich glaube, ich muss mich dann mal so ein bisschen selber anschubsen, um eine Sache mal zu machen, um so ein bisschen wieder ein bisschen den Schritt in so die in den Alltag so reinzukriegen. Und das ist dieser Podcast hier. Und deswegen habe ich zu dir gesagt, ich habe mich total gefreut, dass Matze uns als Bestie oder mich vertreten hat und ihr beide eine Folge aufgenommen habt. Aber ich nehme das jetzt mal so zum Anlass, so ein bisschen wieder in Alltag. Strukturen reinzukommen.
Ja, ich glaube, es ist auch ganz gut, mal auf andere Gedanken zu kommen zwischendurch. Das macht es natürlich nicht besser, auch wenn man zwischendurch mal lacht oder über ein anderes Thema ein bisschen leichter spricht, wird ja die Trauer nicht weniger und der Schmerz auch nicht. Aber ich glaube, man kommt so raus aus dem Gedankenkarussell und mal aus diesem ganz dunklen Loch ein Stückchen die Stufe nach oben. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man, sich diese Gedanken, die du jetzt hast und die Trauer, dass man das auch verarbeitet. Im Sinne von, dass man jetzt nicht sofort die Ablenkung sucht und da gar nicht drüber nachdenkt oder versucht, sondern dass man sich damit auseinandersetzt.
Ja.
Aber eben auch trotzdem immer wieder guckt, okay, wo ist das Licht da oben?
Mhm.
Da will ich eigentlich wieder hin. Und jetzt bleibe ich aber noch einen Moment in meinem Loch sitzen, weil das brauche ich jetzt auch, um das mit mir irgendwie auszumachen.
Ja.
Und ich, man sagt ja auch immer, das geht dann, also es wird dann besser irgendwann und der Schmerz vergeht. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass der Schmerz vergeht. Ich bin ganz sicher, dass er bleibt, aber dass man sich daran gewöhnt.
Ja.
An den Schmerz. Ich glaube nicht daran, wenn jemand stirbt. Ich habe das auch schon erlebt, dass der weniger wird.
Mhm.
Es ist einfach nur diese Platte, die diesen Kratzer hat. Wenn die immer wieder an der gleichen Stelle diesen Kratzer, ne, also deine Gedanken wieder runterzieht, irgendwann gewöhnst du dich dran an diese Situation und lernst damit zu leben.
Mhm.
So ist es, glaube ich, eher.
Ja.
Aber weißt du was? Ich versuch's, dich auf andere Gedanken zu bringen.
Mach mal, dafür sind wir ja hier.
Und alles andere klären wir privat.
Genau.
Und zwar ist ja heute ein besonderer Tag.
Ich weiß gar nicht,
ob du es mitbekommen hast.
Doch, ich hab ehrlich gesagt in den letzten zwei Wochen fast gar nichts mitbekommen. Auch als du gerade am Anfang der Folge aufgezählt hast, worüber du mit Matze gesprochen hast. Ich habe so richtig gedacht, das ist passiert. Weil wirklich, also das ist jetzt kein Witz. Louvre, ich habe mitbekommen, da war was, aber ich habe keine Ahnung, was genau, weil das fiel alles in diese Zeit rein.
Ja.
Und auch, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ich habe auch das erst so last minute vor dem heutigen Freitag quasi mitbekommen und war fast ein bisschen traurig, weil ich hätte mich gern darauf vorbereitet. Ich bin gespannt, wie du es jetzt auflöst.
Also ich rede über diesen Tag, an dem man gar nicht mehr vorbeikommt seit einem Jahr in Deutschland, weil überall orangefarbene Kürbisse rumstehen, Deko, Spinnendeko und ich weiß nicht was, man sich eindecken muss mit Süßigkeiten, weil die Nachbarskinder kommen und Trick or Treat spielen. Ich rede von Halloween.
Ja, und ich liebe eigentlich Verkleiden und sowas und ich habe es total verpasst durch die Situation gerade, weil ich habe jetzt ein kleines Kind und Judith, ich hätte so viel dafür getan, dem so ein Kürbiskostüm anzuziehen, dass irgendwie, dass er gefühlt quasi in so einem riesen Kürbis drin ist und seine kleinen Ärmchen und Beinchen nur so oben und unten rausgucken. Aber ich habe es total verpasst, leider. Ja,
ja, also wie dein Sohn heißt, wollen wir ja nicht verraten, aber wir können vielleicht verraten, dass ich ihn immer Charlie nenne.
Du nennst ihn Charlie, ja.
Weil er irgendwie genauso niedliche Ohren hat wie mein Fohlen Charlie. Und Charlie, in Anführungsstrichen, sähe natürlich zum Anbeißen aus. Im wahrsten Sinne des Wortes in so einem Kürbiskostüm. Ich würde es sehr feiern. Aber er geht noch nicht rum in der Nachbarschaft, ne? Oder?
Jetzt nee,
dann mit deinem,
der kann gerade
mit seinem Vater.
Jetzt überlege ich gerade, ob das in der Zeit passiert ist, als ich jetzt abgetaucht war. Ich glaube, kurz davor tatsächlich, der kann jetzt laufen.
Och, Menno.
Ganz neu. Du hast ihn ja neulich gesehen. Wir haben uns ja in Berlin getroffen, du und ich.
Ja.
Und da ist mein Freund extra vorbeigekommen, damit du Charlie sehen kannst. Und ich glaube, da konnte er noch nicht laufen, wenn ich mich richtig erinnere. Der kann jetzt
ich
laufen.
Ich kann es nicht, weil er saß im Kinderwagen, als dein Schatz kam. Und ich habe ihn dann direkt da raus, ne, meine Arme ihm entgegengestreckt. Ja. Und er hat so ganz zaghaft so auch seine so ein bisschen in meine Richtung.
Doch,
nicht
hat
so doll wie damals auf Rügen, aber so.
Ja,
ne?
Hat er.
Und dann habe ich ihn sofort auf den Arm genommen und dann nachher auch wieder abgegeben, als er quengelig wurde. Was ja irgendwie auch ganz schön ist, wenn es nicht das eigene Kind ist, wenn du es auch wieder abgeben kannst. Wenn es dann
das
quengelt.
Das ist das Beste, oder? Ich würde mir manchmal sogar wünschen, dass man das bei eigenen Kindern kann, weil es ist ja auch trotzdem ein bisschen anstrengend alles.
I feel you, wirklich. Ich kann es total verstehen. Na, jedenfalls hätte das dann ja, wo er jetzt laufen kann, sein erstes Halloween auch sein können, wo er durch die Nachbarschaft wandert, an den Türen klingelt und klopft und eben Süßigkeiten einheimst.
Da gibt's nur ein Ding, Judith. Der ist ja ein Jahr und 5 Monate alt und ich flüster jetzt mit Absicht, weil der weiß, glaube ich, noch nicht, dass es Zucker gibt.
Ach so.
Ich glaube, er weiß nicht, dass Zucker existiert. Er hat noch nie was bekommen.
Er hat noch nie eine Süßigkeit bekommen?
Nein.
Okay, das ist für mich nicht vorstellbar. Ich kriege jetzt einen Systemabsturz. Error. Geht das?
Aber ich muss zugeben, also muss ich ganz ehrlich sagen, als ich noch kein Kind hatte, ich war ja schon immer sehr kinderaffin, aber trotzdem bei bestimmten Dingen weiß man einfach nicht, wenn man kein Kind hat. Und obwohl ich immer alle Babys und Kinder an mich gerissen habe und wirklich viel über Kinder wusste, das war mir nicht bewusst, dass man möglich, also machen jetzt auch nicht alle, aber ich glaube, alle, die hier zuhören und Kinder haben, viele zumindest werden denken, ah ja, also sie wissen, wovon ich rede, dass man versucht, Screentime, also Filmchen gucken auf dem Handy, also Filmchen gucken, das klingt, als würde ich dem Pornos vorsetzen. Ich meine irgendwie so Zeichentrick oder so, auf dem Handy und auf dem Fernseher und Zuckerkonsum so weit wie möglich nach hinten zu schieben, weil irgendwann landen die Kinder da eh, wissen wir alle, aber je später, desto besser. Und es gibt so viele wissenschaftliche Studien darüber, was es für Auswirkungen hat, wenn die früh mit, wie gesagt, ich will niemanden judgen, alle, die das machen, you do you, aber es ist schon wissenschaftlich bestätigt, dass je später man damit startet, sowohl mit so Cartoons gucken oder irgendwie Kinderserien gucken, als auch mit raffiniertem Zucker, also nicht Obst und Früchte, sondern halt genau weißer Zucker, je später, desto besser. Und was für krasse positive Auswirkungen das auf Kinder hat, wenn die zum Beispiel die ersten 3 Jahre ist echt viel, aber die ersten 3 Jahre ihres Lebens keinen Zucker konsumieren, das hat wohl auch richtig Auswirkungen darauf, wie die Gesundheit im Laufe ihres Lebens verlaufen kann, weil Zucker, das ist immer noch, weil es glaube ich so was Harmloses ist, ne? Nimmt man das so harmlos wahr, aber die Auswirkungen sind echt krass.
Weißt du, ich habe ja keine Kinder und deswegen ist diese Entwicklung alles irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich glaube nicht, dass mein Vater sich damals Gedanken darüber gemacht hat. Ich denke,
nee,
der hat einfach
ich mir glaub, meine Eltern
in den Mund gesteckt, Lolli oder
ja,
was auch immer mit Zucker, was ich wollte. Jetzt frage ich mich natürlich, ich bin ja eigentlich sehr fit und gesund, aber ich frage mich, mein Gott, was hätte ich vielleicht für einen fitten Astralkörper, hätte ich in den ersten 3 Jahren
du wärst Sportinfluencerin.
Du, genau,
wenn wir jetzt
ich wäre
so
Fitnessinfluencerin.
Ja, wenn wir jetzt in so eine Kristallkugel gucken würden, dann würden wir dich nicht mit so Hope-Farming-Content sehen, sondern wer ist das denn? Oh mein Gott, das ist ja Judith Rakers, was macht sie denn da?
Sie hat gerade ihren 8. Ironman gemacht, das ist ja irre.
Ihren 8. Ironman? Genau so. Und ich glaube, das alles wäre passiert, wenn dein Vater dir keine Lollis gegeben hätte.
Das könnte sein. Ja. Aber weißt du, was ich auch nie gemacht habe in meiner Jugendzeit? Ich habe nicht Halloween gefeiert. Also das ist offenbar etwas, was auch erst nach meiner Kindheit gekommen ist. Und ich dachte ja immer, das ist irgendwas Amerikanisches, was da zu uns rüberschwappt. Und ich glaube, die Art und Weise, wie das gefeiert wird, die haben wir auch wirklich von da übernommen. Ich weiß es aber gar nicht so genau. Aber es ist ja dieser Glaube, dass in dieser Nacht die Seelen der Toten umher wandern und so, also quasi die Grundstruktur von Halloween, die ist schon mehrere tausend Jahre alt. Man ist sich nicht so ganz einig, glaube ich, darüber, woher das wirklich kommt. Also die Kelten in Großbritannien und Irland haben den Jahreswechsel schon so gefeiert, dass sie den Sommer verabschiedet haben in dieser Nacht, den Winter begrüßt haben, den Göttern gedankt haben und eben dachten, oh Gott, die wird schon schlecht, wenn ich drüber rede.
Nein. Da wollte, glaube
oder
ich,
war das Nisa?
Die Seele eines Kürbis wollte sich durch mein Gesicht Freiheit verschaffen.
Ach so, okay. Ich dachte, dir wird schlecht und du musst dich übergeben.
Gott. Okay, also große Feuer, um den Sommer zu verabschieden und den Winter zu begrüßen.
Ich höre jetzt auch diesen Wikipedia-Artikel zusammenzufassen.
Nee, mach ruhig.
Nein, aber deswegen, es ist also offenbar, also der Kern dahinter hat eine jahrtausendealte Tradition. Aber trotzdem ist es natürlich was irgendwie also erst in den letzten Jahrzehnten nach Deutschland gekommen ist. In meiner Kindheit wurde das nicht gefeiert. Da ist man am 6. Januar rumgegangen, verkleidet als Sternsinger, Kaspar, Melchior, Balthasar und hat dann da, weißt du, an den Türen geklopft und dann hat man da irgendwie, was hat man denn da gemacht? Hat man da ein Gedicht aufgesagt oder was gesungen? Ich weiß es gar
aber
nicht mehr.
Aber das ist, glaube ich, war irgendwas was Ländliches, ne? Weil bei meinem
Das ist was Christliches, also
ja,
Katholisches.
Da würde ich jetzt gerne natürlich mal eine Studie sehen, wie die Korrelation zwischen Land und Glaube oder Religion, aktiv ausgelebter Religion ist, weil ich kenne das immer bei all meinen Verwandten, die in ländlichen Gegenden sind, dass das da stattfindet und weiß noch, als ich als Kind und so Jugendliche, irgendwann habe ich es dann auch mal geschnallt, immer meine Mutter gefragt habe, warum steht da mit Kreide CM Dingsbums da oben über der Tür?
B.
Genau. B. Dann hat sie mir das erklärt und ihr war das auch geläufig, weil sie auch ländlich aufgewachsen ist. Aus Berlin kannte ich das überhaupt nicht. Und ich kenne das auch mit diesen, was Sternsinger sind das, ne?
Ja, genau.
Das kenne ich
halt
auch nicht aus
Sternsinger.
Berlin.
Ja. Also die quasi, mein Gott, ich bin auch nicht mehr so bibelfest wie früher. Also das sind ja die heiligen drei Könige, die dann eben das Jesuskind begrüßt haben in der Bibel und Geschenke gebracht haben. Was war es denn nochmal? Weihrauch, Myrrhe
und Salbei oder sowas.
Und war es nicht auch Gold?
Gold?
Ich weiß es nicht mehr. Also jedenfalls
die waren ja
haben die was
reich.
Gebracht.
Heutzutage bringen
Geschenk.
Die einen ETF.
Nee, heutzutage ist es schlimmer. Heutzutage hast du nicht mehr die Sternsinger vor der Tür, sondern irgendwelche, ich sag mal, Entschuldigung, Blagen, ja, im Kürbiskostüm.
Hey, Vorsicht.
Die, ja, warte, die dir drohen, dass du entweder Süßigkeiten jetzt abzugeben hast oder sie dir einen Streich spielen. Und diese Streiche, die gehen ja weit. Also ich habe mir das nochmal angeguckt heute, da gibt's ja Polizeistatistiken aus den letzten Jahren, dass also die Sachbeschädigungsrate wirklich ansteigt und das ein Großkampftag ist für die Polizeibehörden. Weil die das dann wirklich ernst nehmen. Ne? Also wenn sie nichts kriegen oder wenn jemand die Tür nicht aufmacht, dann schmeißen die irgendwelche Feuerwerkskörper auf die Balkone oder schmeißen Eier gegen die Fenster, dann kannst du ja erstmal schön putzen. Oder schmeißen mit Kürbissen nach Autos und so. Also da gab es in den letzten Jahren ganz schön viele Fälle von eskalierenden Halloween-Nächten. Und deswegen habe ich jetzt auch Blagen gesagt, weil ich gehe nicht davon aus, dass das 30-Jährige sind, die das gemacht haben.
Ah, da wollte ich gerade einhaken. 30-Jährige nicht, aber ich glaube auch keine 6-Jährigen. Ich könnte mir vorstellen, dass es
so
13-Jährige sind, oder?
Ja, keine Ahnung. Es sind sicherlich auch junge Erwachsene oder vielleicht sogar auch Erwachsene, die sich anstecken lassen von so einer Nacht. Und ich muss sagen, dass ich immer dann, aber das ist so eine persönliche Angst bei mir, ich kann das nicht so gut ab, wenn viele Menschen auf einem Haufen sind. Also ich würde zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, Silvester in einer riesigen Menschenmenge auf einem großen Platz zu feiern.
Oh, ich wollte dieses
feiern.
Jahr mit dir am Brandenburger Tor Silvester feiern.
Nee, da wirst du mich nie sehen. Ich finde es, weil ich Angst da, also ich bin ja ein sehr angstfreier Mensch, weißt du. Aber
das
ich habe immer dann Angst, wenn Menschen in großen Gruppen zusammenkommen, weil ich immer denke, irgendwie, das kann so schnell eskalieren, da kann so schnell so eine Massendynamik irgendwie ausbrechen, vor der ich Angst habe. Also ich gehe auch nicht gerne auf Konzerte, weil da sind mir auch zu viele Leute auf einem Fleck. Irgendwie fühle ich mich da unwohl.
Mhm.
Und ich glaube, dass es bei Halloween doch letztlich eigentlich der gleiche Mechanismus ist. Du hast irgendwie das Gefühl, das ist eine Nacht, wo bestimmte Dinge erlaubt sind. Du darfst auch Streiche spielen und dann eskalieren die bei einigen und dann gibt es vielleicht auch so eine Art Gruppendynamik. Und es gibt doch auch so Horrorfilme aus den USA, wo dann irgendwie so eine Halloween-Nacht dann eskaliert und Leute getötet werden und so. Also ich finde das immer so, oh Gott, für mich ist das, ich will nicht sagen realistisch, aber ich glaube, wenn so bestimmte Dinge zusammenkommen, dann kann einfach etwas
Judith,
auch
so
komplett
ich dich
eskalieren.
Das ist eine neue Seite von dir für
ich
mich.
Weiß.
Merkst du selber
ich
gerade,
weiß.
Ne?
Ja.
Aber jetzt bei sowas, jetzt habe ich natürlich große Lust mit dir mal an Halloween um die Häuser zu ziehen, weil während du gerade erzählt hast, musste ich wirklich sehr tief in meinem sehr großen Gedächtnis kramen, wie das bei mir früher war. Und wir haben das gemacht. Wir sind um die Häuser gezogen.
Zu Halloween.
Zu Halloween. Und weil mir das aber zu, ich war schon damals eine intellektuell anspruchsvolle Frau, schon mit 9, weil es gab bei uns Kinder, die gesagt haben, Trick or Treat oder Süßes, sonst gibt's Saures. Aber, und das finde ich jetzt im Nachhinein als, sagen wir, 31-jährige Frau, wahnsinnig lustig. Ich habe damals schon, keine Ahnung, 8, 9, 10, 11 war ich und damals schon habe ich gedacht, das finde ich so peinlich, irgendwo zu klingeln und einfach nur zu sagen, Süßes, sonst gibt's Saures. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe selber ein Halloween-Gedicht geschrieben und habe das auswendig gelernt, weil ich dachte, wie lame ist das denn, jetzt Haushalte abzuklingeln und einfach nur quasi so die Hand aufzumachen und zu sagen, schmeiß mal ein paar Werthers Echte rein. Also das ist doch unangenehm. Mal hier Leistungsgesellschaft, ein bisschen auch mal was abliefern. Und dann habe ich ein Gedicht geschrieben, das auswendig gelernt. Und dann bin ich mit so einer Gruppe Kindern und die haben alle nur gesagt, Süßes, sonst gibt's Saures. Und dann habe ich mich so nach vorne und habe meine Haare so nach hinten geworfen und gesagt, ich würde gerne ein Gedicht aufsagen. Und dann habe ich wirklich, dann habe ich ein Gedicht aufgesagt. Und dann haben die gelächelt
niedlich.
Und haben da Süßigkeiten in den Sack geschmissen. Und das war, also ich muss sagen, was ich da zusammenbekommen habe, immer in einer Nacht, Judith, das ist absurd. Das ist völlig verrückt. Das ist kiloweise Süßigkeiten sind das gewesen. Alle Kinder haben dann so eine riesige Tüte, die ist voll bis oben hin.
Das ist ja wie bei Karneval, ne? Wo diese Süßigkeiten Karneval. Von den Wagen geworfen werden. Kamelle. Da hatte man dann auch immer so Riesentüten voll.
Ja.
Aber ich habe das gerade, normalerweise googelst du ja immer, wenn wir den Podcast machen, weil du irgendwas gehört hast, was dich interessiert. Ich habe jetzt gerade mal, weil du meintest, dass du Halloween gefeiert hast als Kind, gegoogelt, wann dieser Halloween-Brauch eigentlich in der Form nach Deutschland gekommen ist. Weil ich habe es nicht erlebt. Ich werde jetzt 50. Du hast es erlebt.
Ich bin 31.
Genau. Also Halloween, also ich habe jetzt wirklich hier den ersten Eintrag, ne, mit KI generiert, hier nach einer Google-Suche. Hier steht, dass Halloween in den frühen 1990er Jahren verstärkt nach Deutschland kam, mit einem, und jetzt kommt's, bedeutenden Aufschwung im Jahr 1991, als der Karneval wegen des Golfkriegs ausfiel und die Kostümhersteller nach neuen Absatzwegen suchten.
Ach, wie witzig.
Das wusste ich nicht, aber dass das Halloween passt in dieser Form mit dem Golfkrieg zu tun hat.
Ich auch nicht. Also das.
Meine Güte.
Dann verkleide ich mich als Golfball. Nee, aber das passt ja. Ich bin ja ein 90er-Kind.
Ja, das passt. Deswegen habe ich das nicht erlebt und du erlebst
das.
Das ist
interessant, ja.
Hast du denn schon mal so eine Halloween-Party gemacht, wie Heidi Klum, die ja eigentlich eher mein Baujahr ist, veranstaltet
immer? Hab ich, weil ich liebe Verkleiden so sehr. Ich habe eine Halloween-Party gemacht, aber bei mir gab es, wenn ich mich richtig erinnere, nie die Auflage, dass das Kostüm gruselig sein muss. Man durfte sich einfach verkleiden. Und ich weiß nicht mehr, ob es mein Geburtstag war oder die Halloween-Party, als ich mich als Pilotin verkleidet habe. Ich habe das Kostüm auch noch. Die meisten Kostüme, finde ich, die man kauft, sehen so ein bisschen billig aus, ne? Also so wie so ein Stück Stoff, wo einfach nur so, da sind keine echten Knöpfe dran, sondern die Knöpfe sind so aufgedruckt. Und ich wollte aber wie eine richtige Pilotin aussehen. Und deswegen habe ich mir eine Pilotenmütze gekauft und dann aber so einen Bleistiftrock, so einen schwarzen und eine schwarze oder eine dunkelblaue Bluse. Und dann habe ich mir selber so ein Lufthansa-Schildchen gebastelt, wo mein Name draufsteht, mit so einem Pin hinten dran, was ich mir so ranklemmen konnte. Und so ein Halstüchlein besorgt, damit es alles echt aussieht. So, und dann habe ich die Party gefeiert und auf einmal klingelte es. Und dann kamen Freunde und Freundinnen von mir, schrien durch die Wohnung, Ariana, oh mein Gott, die Polizei steht vor der Tür. Und es könnte sein, dass ich schon was getrunken hatte. Und dann habe ich mir schnell eine Jacke oder einen Bademantel oder so übergezogen. Und habe das so zugemacht und bin zur Tür oder eine Strickjacke. Und dann war dann Polizist mit seiner Kollegin und der hat dann gesagt, ja, wir wurden wegen Lärmbelästigung gerufen. Das ist relativ laut, Sie müssten bitte die Musik leiser machen. Und ich so, alles klar, machen wir. Und dann nahm der Schwips, den ich hatte, von mir, also Besitz. Und dann habe ich mich zu denen nach vorne gebeugt und habe gesagt, Wissen Sie was? Und dann habe ich so meine Jacke ausgezogen und gesagt, ich bin Nicole. Ach nee, oh Gott, Judith, die Geschichte. Ich war Polizistin.
Ach du, ich wollte gerade sagen, was passiert jetzt mit dieser Stewardess? Bietet die den Polizisten Tomatensaft an oder was kommt jetzt?
Dass mein Gehirn noch ein bisschen umnachtet ist. Ich habe dieses Pilotinnenkostüm auch, aber ich Idiot. Eigentlich müssen wir das hier umschneiden, sonst denken alle Leute, was ist mit ihr los?
Ich finde das gut.
Ich habe auch ein Polizistenkostüm, auch mit richtigen Handschellen und so einer Polizeimütze und so einem Hemd und so. Und ach, jetzt habe ich meine eigene Pointe verkackt. Ich war als Polizistin verkleidet.
Das mache ich ja sonst immer.
Ja. Und ich habe die
Jacke. Und dann hast du echte Polizisten getroffen.
Und wie haben die hatten geklingelt und gesagt, hier Lärmbelästigung. Und dann meinte ich, alles klar, wir machen die Musik leiser. Und dann hat mich irgendwie mein Schwips gepackt und ich habe die Jacke ausgezogen und habe mich so nach vorne gebeugt und gesagt, ich bin Kollegin, bin Kollegin, bin eine Kollegin. Und die haben mich so angeguckt, so, ja, alles klar, machen wir die Musik leiser.
Schön.
Und sind gegangen. Also ja, ich liebe das Verkleiden.
Wir haben da eine Parallele. Ich musste bei meinem, ich war ja schon mal verheiratet. Und also mittlerweile bin ich schon geschieden, aber bei dem Junggesellenabschied zu dieser Hochzeit, Heirat, da haben meine Mädels mich nach Paris entführt. Und natürlich wurde schon, ne, der Pilot der Maschine instruiert, dass da ein Junggesellenabschied stattfindet. Und er hat dann ja schon eine Durchsage gemacht und dann durfte ich vorne mitfliegen.
Oh, mein Traum. Wow.
Ja, ich durfte dann vorne dabei sein in dieser, das war noch alles noch offensichtlich vor 9/11. Also ich durfte in dieser Kabine von den Piloten dabei sein und die hatten dann so ein Kostüm für mich besorgt, ein Polizeikostüm. Und ich musste dann in Paris dieses Kostüm anziehen. Das war aber so ein sexy-hexy-Polizeikostüm, weißt du, so Hotpants mit so einer Netzstrumpfhose und dann auch natürlich Handschellen und so eine Waffe, also eine Spielzeugpistole und dann so ein ganz enges Oberteil. Also es war eher so wie aus so einem Erotikladen fast, ja. Also super sexy, hexy. Und damit musste ich dann am helllichten Tage auf die Straße am Eiffelturm und musste Leute bitten, logischerweise auf Französisch, dass sie mir Geld in mein kleines Körbchen werfen, damit wir abends was trinken können. Also ein typisch deutscher Brauch. Ja, Junggesellenabschied, du gehst irgendwie zu Passanten und nervst die und sammelst Geld ein, ne, zum Trinken, den die aber in Frankreich offenbar gar nicht kennen. Denn alle haben mich völlig entgeistert angeguckt und haben überhaupt nicht verstanden, was ich von ihnen will. Und mein Schulfranzösisch war auch leider so schlecht, dass ich es jetzt auch nicht jedem alles genau erklären konnte, was es damit auf sich hat. Aber auf jeden Fall kamen dann auch zwei echte Polizisten zu mir, die das beobachtet haben, dass ich da die ganze Zeit die Leute anspreche und wollten wissen, was da los ist. Dann habe ich auch denen versucht, das zu erklären. Die haben es allerdings mit Humor genommen und haben dann gefragt, ob sie mal meine Handschellen sehen könnten und einmal die Pistole überprüfen. Und ich hatte das Gefühl, dass sie so ganz leicht flirten, ganz leicht. Und insofern habe ich diese Polizeikontrolle dann ganz gut überstanden. Aber es war extrem peinlich und guck, eine Parallele zu dem, was du erlebt hast.
Ja, aber magst du nicht verkleiden auch an sich? So in
ich
so eine
liebe
andere,
verkleiden.
Ja, oder? Und deswegen ist Halloween eigentlich voll mein Ding. Und ich muss sagen, ich bin jetzt, wo wir drüber sprechen, auch gerade, den Satz sage ich selten, traurig, dass ich ein Kind habe. Weil das macht es natürlich relativ schwierig. Also ja, ich könnte ohne meinen Freund irgendwo hingehen, aber ich mache ja nichts ohne meinen Freund. Nee, aber mir fällt auch gerade ein, ich weiß auch gar nicht von irgendeiner Halloween-Party. Die von Heidi Klum wäre natürlich toll. Die ist nur leider in New York. Und sie hat ja, ist ja immer so ein Riesending. Was hat Heidi Klum dieses Jahr an? Ich glaube, eins der bekanntesten war mal, dass sie ein Ei war. Oder war sie das Huhn? Und Tom, ihr Mann, war das Ei. Das weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube, sie war das Ei. Und sie war letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein Wurm, auch ein extrem
der Wurm, der war,
eklig.
Der war krass.
Aber,
ja,
also,
aber
die Kostüme sind der absolute Wahnsinn. Und
das sind ja keine klassischen Kostüme,
nee,
die lässt sich ja wahrscheinlich von irgendwelchen Maskenbildnern, die auch für Hollywood-Produktionen arbeiten, lässt die sich halt aufwendigste Masken machen und sitzt da, glaube ich, Stunden bis tagelang in irgendwelchen Räumen, wo sie angemalt und mit irgendwelchen Polsterungen verklebt wird, um daraus dann am Ende diese andere Figur zu machen. Also das finde ich Wahnsinn. Das ist, also das schlägt natürlich alles, was ich jemals an Kostümen gemacht habe und du wahrscheinlich auch.
Ja, aber ich finde es auch unbequem. Ich habe mal Ausschnitte gesehen von dieser Party. Ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand hatte da gefilmt. Mittlerweile, ich glaube am Anfang war das noch so eine ganz exklusive Geschichte, ne? Dass da wirklich irgendwie nur so die absolute Ace-Society von Hollywood eingeladen war. Mittlerweile sind da sogar manchmal dann so deutsche Schauspieler, die man irgendwie aus so, so Krimiserien vom RBB kennt oder so. Die dann
sogar die Kaulitz-Brüder sind jetzt da, habe ich gehört.
Wie kommen die bloß dahin? Die kennen die irgendwie wohl über Ecken. Und irgendjemand hatte da gefilmt und es sah jetzt nicht mehr ganz so aus, wie ich mir das früher vorgestellt habe und wie es früher, glaube ich, auch war. Und ich
bin ein bisschen auf den Hund gekommen, meinst du? So ein bisschen trashig geworden?
Trashig würde ich gar nicht sagen, aber irgendwie ist es, glaube ich, ein PR-Event mittlerweile. Ich habe das Gefühl, dass es früher mehr noch wirklich eine exklusive Party war, wo alle hin wollten. Und jetzt ist es so ein bisschen so ein Marketing-Ding, wo sie sich manchmal auch nur kurz blicken lässt. Zumindest nach den Ausschnitten, die ich gesehen habe. Und bei diesen Kostümen denke ich mir halt jedes Mal, wie geht man damit auf Toilette? Wie setzt man sich damit hin? Also doch,
hat
ich glaube,
eine Windel getragen.
Ja, irgendwie
also
so wirklich.
Hatte sie sicherlich eine Windel. Mädel an. Ja, sonst geht's ja gar nicht anders.
Ich glaube doch, dass es Tom war, der mal dieses, also ihr Mann, der dieses Ei-Kostüm hatte. Und der konnte damit nicht auf Toilette, der konnte sich nicht mal hinsetzen, weil er in einem riesigen Ei drin war. Nur der Kopf guckte aus dem Ei raus. Damit kannst du ja auch nichts machen. Und eigentlich soll man doch Spaß auf einer Halloween-Party haben, oder?
Weil beim Thema Kostüm fällt mir gerade noch was ein. Ich habe mal eine Reportage gemacht über, ich glaube, es war in dem Fall was Fischland das Zingst. Und da sollte ich mit einem Fischer ins Wasser gehen und habe eine Warthose getragen. Weißt du, diese Gummihosen, die so wie so Latzhosen sind. Und du gehst dann einfach ins Wasser und stehst dann auch hüfthoch da drin. Und der Fischer hatte der Produktionsfirma gesagt, wir gehen wirklich weit rein, kauft eine ordentliche Warthose, weil es wird sehr kalt sein und sie braucht Schutz. Und dann hat die Produktionsfirma aber offensichtlich ein sehr günstiges Exemplar, das günstigste, was es gab, gekauft, was dazu führte, dass schon nach 2 Minuten diese Warthose voll lief mit Wasser. Und im linken Bein war dann am Ende so ungefähr bis zum Knie war das Wasser reingelaufen nach diesem 2-stündigen Dreh. Aber als ich dann zurückkam zum Auto und das irgendwie erzählte, dem Aufnahmeleiter, ne, und wir uns irgendwie unterhalten konnten, da meinte der eine so, du, das ist noch gar nichts. Wir waren neulich unterwegs mit der Produktionsfirma und da sollte der Reporter mit Bienen drehen, also mit einem Imker. Und da hatte die Produktionsfirma ihm auch einen Schutzanzug natürlich gekauft. Und dann haben die das vor Ort erstmalig ausgepackt aus der Verpackung und stellten fest, dass dieser Schutzanzug leider ein Karnevalskostüm für einen Imker war und natürlich überhaupt nicht dicht und nichts und genauso in diesem, weißt du, Billo-Look, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Also konnte er sich den Bienen gar nicht nähern, ohne sich Lebensgefahr auszusetzen.
Er hat es wenigstens nicht gemacht. Ich war mir sicher, die Pointe ist, er hat den Anzug angezogen und hatte so wie du das Wasser bis zum Knie, dann Bienen bis zum Knie, oder?
Nee, ich glaube, sie haben es dann gar nicht gemacht. Es ging dann irgendwie nicht, es war einfach viel zu gefährlich.
Och, Imker finde ich auch eine schöne Verkleidungsidee.
Ja, ist auf jeden Fall etwas, wo du dich gut verstecken kannst. Das ist ja auch immer das Tolle, ne? Wenn man sich unter Kostümen, so dass dich keiner mehr erkennt, dass du vielleicht auch mal Sachen machen kannst, wo du dich sonst vielleicht nicht traust mit deiner Persönlichkeit. Das finde ich auch so ein bisschen spannend, wenn man so richtig eine andere Rolle auch einnehmen kann und nicht nur Judith jetzt verkleidet, ne? Sondern du darf es dann auch eine andere Persönlichkeit sein. Das finde ich super spannend.
Also eine gute Freundin von mir hat 2 Pferdemasken. Mit denen könnte man gut durch Berlin gehen.
Du, mit unseren beiden Pferdemasken würden wir es auch zu Halloween um die Häuser ziehen können, oder?
Ehrlich gesagt schon. Vielleicht nehmen wir uns das einfach mal fürs nächste Jahr vor.
Meinst du, es ist komisch, wenn ich jetzt hier auf Rügen, ich habe keine Ahnung, wie weit dieser Halloween-Brauch hier angekommen ist. Ich bin ja zum ersten Mal jetzt zu Halloween hier. Meinst du, das wäre komisch, wenn ich mir jetzt diese Pferdemaske aufsetze und dann mit diesen ganzen Kindern, einfach so 1,5 Meter größer, von Haus zu Haus ziehe und Trick or Treat sage, weil Süßigkeiten mag ich auch gerne.
Ich habe dich ja schon besucht auf Rügen und da sind so viele Pferde, die da stehen, denen ich begegnet bin, dass ich glaube, das würde gar nicht auffallen. Also wenn du an so einem Haus vorbeiläufst und klingelst, die Leute wundern sich wahrscheinlich nur, warum das Pferd jetzt klingelt, aber ansonsten wäre es, glaube ich, nicht auffällig. Kannst du machen. Judith, wir das Schiff hier...
Eine Riesentüte Süßigkeiten sammeln. Ja. Ich wollte noch was anderes sagen zu dir, weil ich habe Angst, dass du jetzt abmoderieren willst.
Ja, ich wollte schon abmoderieren. Ja,
ich weiß, ich will noch über eine Sache mit dir sprechen, weil da habe ich wirklich vor dem Fernseher gedacht, ach, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Hast du mitbekommen, was der aktuelle Glücksatlas ergeben hat?
Das willst du jetzt noch besprechen, Judith, wir sind schon über das der Zeit.
Ich weiß, aber das will ich dir unbedingt noch sagen.
Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
Hast du nicht mitbekommen? Nee. Der Glücksatlas hat ergeben, also der wird immer von der Uni Freiburg in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Klassenlotterie erstellt. Und der hat ergeben, dass Hamburg im Ranking wieder auf Platz 1 liegt.
Blöd,
also
dass
dort
du
sind
von
die
da
glücklichsten Menschen. Ja. Und jetzt pass auf, jetzt rate, jetzt ist es nämlich schön, weil du kennst ihn noch nicht. Rate, wer auf dem letzten Platz ist.
Na, wenn du das so sagst, ist es Deutschland?
Mhm.
Dann ist es Berlin.
Nee, es ist Mecklenburg-Vorpommern, wo ich hingezogen bin.
Ach so, nee, wirklich? Hä? Aber wissen die, dass Rügen dazu zählt? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, es ist natürlich so, dass dann natürlich sofort dann auch Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern auch interviewt wurden und gefragt wurden, Mensch, ja, warum seid ihr denn hier alle so unzufrieden? Das kann doch gar nicht sein. Und ganz viele haben gesagt, sind wir gar nicht, ist so schön hier. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, naja, aber es gibt hier eben nicht so gut bezahlte Jobs wie anderswo. Und auch für junge Leute ist hier hier nicht so viel Angebot wie anderswo. Also so kommen auch ein bisschen die Zahlen zusammen natürlich. Und es gibt natürlich hier auch sehr viele Menschen, die glücklich sind. Ich zum Beispiel gehöre dazu. Mhm. Ich möchte das Fähnchen ganz hochhalten. Ich gehöre zu denen, die hier die Natur feiern und alles feiern, das Meer feiern, die Ostsee und die Strände und all das, was man hier in MacPom erleben kann. Aber mich haben sie nicht gefragt.
Ja, dich haben sie offensichtlich nicht gefragt. Das wundert
mich. Mich haben sie ausgelassen.
Wirklich, weil auf den Inseln oder was, Halbinsel ist Rügen, ja, ne?
Nee, ist eine Insel.
Ist eine Insel, stimmt, es ist eine Brücke,
ist eine Insel, die
darüber geht.
Aber durch eine genau. Brücke verbunden ist mit dem Festland.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Zufriedenheit, das Glücksgefühl da sehr, sehr groß ist.
Ja, ja. Also das mit anderen Worten, Ariana, komm doch einfach.
Ich komme einfach.
Mach doch aber ein paar Tage Urlaub hier, dann bringe ich dich auf andere Gedanken.
Der erste
und wir gucken
Platz
aufs
ist
Meer.
Deine alte Heimat und der letzte deine neue Heimat. Ich weiß nicht, was das Universum dir für Zeichen senden will.
Ich weiß, aber es ist irgendwie von der Reihenfolge schwierig. Man müsste doch eigentlich dann dahin ziehen, wo die Menschen glücklicher sind, oder?
Ja.
Ich glaube das einfach nicht. Ich kenne so viele Menschen hier, die irgendwie zufrieden sind und positiv und so. Also ich möchte das, ich nehme das zur Kenntnis, aber möchte trotzdem das Fähnchen hochhalten.
Das ist dein eigenes Ranking.
Genau.
Judith, wir haben am Ende hier noch einen kleinen Podcast-Tipp für unsere Besties. Mhm. Und zwar einen, der fast so toll ist wie unser eigener natürlich. Und zwar gibt es einen neuen, ja, so einen Laber-Satire-Podcast. Ungefähr wie wir, bloß vielleicht mit Satire ein bisschen mehr auf den Punkt. Und zwar, was für Zeiten Riechling plus eins. Und da setzt sich Matthias Riechling alle zwei Wochen mit einem prominenten Menschen, so also aus der Comedy- und Kabarett-Szene zusammen. Und die diskutieren darüber, ja, was das hier eigentlich für seltsame Zeiten gerade sind.
Ja, also das ist wirklich eine große Parallele zu uns. Weil wir genau das ja auch immer diskutieren. Was ist letzte Woche passiert? Was gibt es zu bequatschen? Und das ist ein Podcast-Tipp von uns, den man sich natürlich nur erst dann rein tun sollte, wenn man unseren Podcast bereits bis zu Ende angehört hat. Auch du, Ariana, musst dir die Folge mit Matze noch anhören.
Das mache ich. Und das erinnert mich, wenn man das so zusammenfasst, worüber Matthias Riechling in seinem Podcast spricht, haben hier so ein paar Themen rausgesucht. Populismus, künstliche Intelligenz, Klimakleber, die neuesten News von Trump und Elon Musk. Das ist, erinnert mich sehr an deine Zusammenfassung hier vom Anfang der Folge, was du mit Matze besprochen hast. Also ja, er fügt bei allem noch seine ganz persönlichen Gedanken hinzu. Was für Zeiten Riechling plus eins, den findet ihr jetzt in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Aber immer schön erst nach Barbary und Rakers hören, ne?
Richtig, genau. So. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann geht es dir bestimmt noch ein ganzes Stück besser.
Bestimmt.
Ich hoffe das jedenfalls, wünsche dir das sehr und bedanke mich, Ariana, dass du, obwohl du eigentlich in so einer ganz traurigen Mollstimmung bist, dich mit mir jetzt hier zum Gespräch getroffen hast.
Du hast mich
ein bisschen
aufs Tour gebracht.
Ja, das wäre schön. Ich drück dich ganz doll.
Dankeschön. Ich freue mich auf nächste Woche.
Ihr lieben Besties, eure Kommentare gerne per E-Mail oder hier einfach bei Spotify oder auf Instagram. Wir freuen uns über Feedback. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter an eure besten Freundinnen, Kolleginnen oder noch schlimmer Familienmitglieder. Folgt dem Podcast jetzt, dann verpasst ihr keine neue Folge, sie landet automatisch in eurem Feed.
Und wenn ihr ein Thema habt, bei dem ihr denkt, das müssen Ariana und Judith unbedingt nochmal besprechen, dann schreibt ihr uns einfach an barburi-und-rakas@swr3.de.
Das war Barburi und Rakas, ein Podcast von SWR3. Hosts Ariana Barburi und Judith Rakas. Redaktion Anna-Maria Meister, Annika Binger und Christopher Jänert für SWR3. Franziska Malik und Gissi Winkler für Mit Vergnügen. Produktion Gissi Winkler. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf, Patrick Zahn und Lukas Hambach. Außerdem beteiligt Jo Bischofberger, Marc Bürkle, Lisa Golinski und Maxi Stumm.